Breitband Topic.
Auf USB-Speichersticks, die wir alle in unseren Hosentaschen und Handtaschen und sonst wo durch die Gegend tragen, da passen so im Schnitt zwischen 8 und 32 Gigabyte an Daten drauf. Das ist eine Menge. Manche schleppen so ihr halbes Büro durch die Gegend.
Wie viele digitale Informationen aber passen in 25.000 Quadratmeter große Hallen? Die NSA, die National Security Agency, der Militärnachrichtendienst der USA, der baut solche, umgangssprachlich mal locker, sogenannte Spy Center, die die weltweite Kommunikation auswerten können.
Und damit das auch funktioniert, braucht man natürlich Leute, die sich mit sowas auskennen. Private Unternehmen, die entwickeln und schrauben an den Technologien, die den Sicherheitsbehörden wiederum bei der Überwachung helfen. Privat und staatlich, das merken wir schon, gehört hier also zusammen und dazwischen hängt unser aller Datenwust. Wir reden gleich mit dem amerikanischen Journalisten James Bamford über das, was da so im Geheimdiensthintergrund abläuft.
Zuvor aber ein genauerer Blick auf die Kooperation von Privatunternehmen und Behörden, am Beispiel von CIA, dem Geheimdienst, und einer Firma namens InQtel von Michael Love.
Verschwörungstheorien über die CIA gibt es viele, doch die Existenz von InQtel ist keine davon. InQtel, das ist ein Risikokapitalgeber, der als Arm der CIA Geld in innovative Startups aus der Tech-Branche investiert. Ganz offiziell und ohne finanzielle Gewinnabsichten. Das Ziel? Die CIA und andere Geheimdienste über neueste technische Entwicklungen zu informieren und sie mit neuester Technologie auszurüsten. Seit 1999 existiert die Firma. Medienberichten zufolge liegt ihr Jahresbudget im zweistelligen Millionenbereich. Damit hat sie schon über 100 Startups gefördert. Zum Beispiel die Firma Keyhole, die den Service entwickelte, den wir heute unter dem Namen Google Earth kennen. 2003 investierte InQtel etwa 2 Millionen Dollar in Keyhole und noch im gleichen Jahr kamen Teile ihrer Dienste US-Truppen im Irakkrieg zugute. Ein Jahr später kaufte Google den Kartendienst auf.
Thanks for visiting Recorded Future. We've developed a new way to search for specific events in the past, present and the future.
2010 investierte InQtel gemeinsam mit Google in ein weiteres Unternehmen in Recorded Future. Deren Dienst entwickelt aus riesigen Internetdatenmengen Prognosen für die Zukunft. Weiteres Risikokapital der Firma steckt in Unternehmen, die sich auf Cloud Computing spezialisiert haben, auf Bilderkennung oder Biotechnologie. Selbst zu Facebook soll die Risikokapitalfirma indirekt eine Verbindung haben.
Enjoy watching TV? How about your TV watching you? Oh, and your dishwasher and your stove and your, well, you name it. It could be in the works. InQtel investment companies are working on this technology. The Daily Mail reports, you could even bug your own home with app-controlled gadgets.
Anfang März gab die CIA bekannt, mithilfe der Technik, die InQtel-Förderlinge entwickelt haben, wolle sie künftig internetfähige Geräte überwachen. Über das sogenannte Internet of Things könnte sie mitschneiden, wann zu Hause das Licht gedimmt oder der Kühlschrank geöffnet wird. Finanzbedürftige Start-ups, die sich von Geheimdiensten fördern lassen, das funktioniert in der Wahrnehmung von InQtel, CIA und Co. exzellent, erntet aber auch viel Kritik. Weil die Grenzen zwischen staatlicher und privater Wirtschaft verschwimmen, vor allem aber, weil unklar ist, welche Gegenleistungen Internetfirmen als Dank an die Geheimdienstinvestoren erbringen. Und vor allem, was das für uns als Nutzer bedeutet, ob in den USA, Deutschland oder überall sonst, wo ihre Technologie zum Einsatz kommt.
Michael Love über Zusammenarbeit von Privatunternehmen und staatlichen Sicherheitsbehörden, am Beispiel von InQtel und CIA.
Und am Ende hat sie die Nutzer erwähnt. Natürlich liegt die Frage auf der Hand, wissen denn die Nutzer überhaupt um diese Umstände, also die ganz normalen Leute, die ihre Daten zum Beispiel im Internet hinterlassen, beziehungsweise sind sie ihnen bewusst, gerade in den USA? Wir haben das mal Cashmere Hill gefragt, eine amerikanische Journalistin, die seit Jahren für das Forbes-Magazin über Technologiethemen berichtet.
Die meisten Leute bewerten das als ziemlich clevere Strategie der Regierung, um an vorderster Front der technischen Entwicklung zu bleiben. Kritische Kommentare zu InQtel gibt es sehr wenige. Ein Grund dafür ist die Geheimniskrämerei. Zwar ist das Unternehmen durchaus transparent, wenn es um Investitionen geht, aber die Beziehung zu den Medien ist nicht die beste. Das letzte offizielle Statement war im Jahr 2005. Das führt dazu, dass die meisten Menschen einfach nicht wissen, was InQtel überhaupt ist. Es sei denn, sie führen ein Start-up und sind auf der Suche nach Geld.
it is a venture capital firm that you do want to talk to.
Sagt die Journalistin Kashmir Hill. Die Kooperation mit Privatunternehmen gilt also zum einen als Garant für technologischen Fortschritt, wenn auch unter eher intransparenten Umständen.
Um welche Art der Daten und vor allem welche Mengen es allerdings hier geht, und zwar weltweit, mit diesem Thema beschäftigt sich der US-amerikanische Journalist und Investigativreporter James Bamford. Seit über 30 Jahren ist er immer wieder mit Sicherheitsbehörden-Themen betraut. Und wir haben ihn zuerst gefragt, wie sich die Arbeitsweise der Geheimdienste vor allem seit der Verbreitung des Internets verändert hat.
Well, it was a complete change for NSA. NSA had spent...
Die Arbeit der Nachrichtendienste, zum Beispiel der NSA, hat sich natürlich grundlegend verändert. Früher, in Zeiten des Kalten Krieges, ging es ja darum, spezielle Regierungskanäle anzuzapfen. Die des Kremls zum Beispiel oder aus diversen militärischen Anlagen. Das Ziel waren Informationen aus gesonderten Netzen und Kanälen. Mit der Digitalisierung und Vernetzung hat sich die Kommunikation ja auf ein einziges Datennetz verschoben, das heutzutage jeder nutzt. Nachrichtendienste müssen also ein enormes Aufkommen von Informationen verarbeiten, um an für sie relevante Informationen zu kommen. E-Mail, Twitter, Facebook und so weiter. Der ganze Netz- und Social-Media-Bereich ist also genauso interessant wie die normale Kommunikation.
E-Mail, Facebook, all kinds of social media in addition to just the normal communication.
Ja, genau, über diesen enormen Facettenreichtum an Kommunikation haben Sie vor kurzem wieder berichtet. In einem Stück für die Wired schrieben Sie über ein geheimes Datenerfassungszentrum, das die National Security Agency in Utah baut. Und dort sollen eben in großem Stil E-Mails und Telefongespräche und vieles mehr aufgezeichnet werden, entschlüsselt werden, ausgewertet werden. Sollte das uns auch hier in Europa interessieren und warum?
First of all, the information that's going to be going in there will be information from large parts of the world, including Germany.
Die Informationen, die in dieses Datencenter fließen, werden aus der ganzen Welt kommen, inklusive aus Deutschland. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass auch Daten aus Deutschland darunter sein werden. Der Grund für dieses Datenzentrum ist vor allem erstmal der, dass mittlerweile unglaublich viele Informationen im Netz fließen und die will man überhaupt erstmal gerne speichern, um sie anschließend analysieren zu können. Die Kapazität, um die es dabei geht, ist im Bereich eines Jottabytes. Das entspricht einer Speichergröße von Milliarden handelsüblicher Festplatten. Und diese Pläne gibt es nicht nur in den USA. In Großbritannien gab es ähnliche Pläne. Es gab aber öffentliche Proteste deswegen. Deshalb will England nun zum Beispiel die Provider Daten speichern lassen, auf die der Staat dann zugreifen kann. Wenn man im Vergleich nun in die USA blickt, gibt es dort kaum Proteste wegen Datenschutzbedenken. Die Regierung hat in Sachen Terrorismus so viel Angstpolitik betrieben, dass viele Menschen das einfach so hinnehmen.
And so as a result of that, everybody feels that whatever the government does is fine.
Lassen Sie uns doch mal die Verknüpfung zwischen staatlichen Behörden und privaten Firmen genauer anschauen. Wie hat sich diese Beziehung seit Erfindung des Internets entwickelt?
It's basically the rise of the outsourcing and the contractors within the intelligence community. And that happened largely after 9/11 because
mit dem Wachstum des Netzes kam auch die verstärkte Zusammenarbeit mit externen Vertragspartnern. Das wurde bei Geheimdiensten besonders in der Zeit nach dem 11. September deutlich. Dann bekamen die Behörden nämlich sehr viel mehr Aufträge, als sie selbst bearbeiten konnten und mussten deshalb auf Privatfirmen zurückgreifen. Diese wurden meist von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern gegründet, die durch ihre frühere Anstellung Arbeitsabläufe kannten und zum Teil auch an geheimen Regierungsprojekten mitgearbeitet hatten. Diese Entwicklung hat sich in den letzten Jahren immer weiter ausgebreitet und hat nun dazu geführt, dass immer mehr Leute für Geheimdienste arbeiten, die mit der Regierung überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Das sind, wie gesagt, Privatunternehmen, die Verträge mit der Regierung haben. Das ist eine ziemlich beängstigende Entwicklung. Denn diese Leute haben keine Rechenschaftspflicht. Die externen Vertragspartner kann man nicht in den Kongress rufen und der Freedom of Information Act greift bei ihnen auch nicht. Das heißt, sie sind nicht dazu verpflichtet, ihre Tätigkeiten bei Anfragen offenzulegen, so wie es bei staatlichen Einrichtungen der Fall ist. Und genau diese Leute sind nun mit dem Ausspähen von Informationen in den USA und der ganzen Welt beschäftigt.
Sie haben vorhin schon die Tatsache benannt, dass dieses Speichern von Daten für alle auf der ganzen Welt eben ein Thema ist, dass es keine Grenzen gibt. Was hat denn diese Verknüpfung eben von diesem privaten und dem staatlichen Bereich für eine Auswirkung für den Nutzer?
Nun, ich glaube, das ist alles ziemlich beunruhigend, vor allem für den durchschnittlichen Nutzer. Denn die Informationen, um die es hier geht, sind unter Umständen sehr privat und intim. Und diese Daten gehen über Umwege an Firmen, die durchaus fragwürdig arbeiten. Ich habe erst kürzlich einen Artikel veröffentlicht, in dem ich das genauer beleuchte. Einige der Vertragspartner stellen beispielsweise Leute an, die nachweislich eine kriminelle Vergangenheit haben. Es gibt einen Fall, den ich aufgedeckt habe, in dem es um einen Mitarbeiter geht, der über 3 Dutzend Anzeigen hat und sich im Moment irgendwo in Afrika versteckt. Das ist nicht gerade vertrauensfördernd. Im Gegenteil, das ist sehr problematisch.
Warum schalten denn staatliche Stellen überhaupt diese privaten Firmen ein? Sind die kreativer oder lassen sich so gesetzliche Regelungen leichter umgehen?
Nun, ich glaube, der Grund ist der, mit externen Vertragspartnern zu arbeiten, ist die einfachste Lösung. Die kann man schnell beauftragen, muss sich nicht mit Personalfragen beschäftigen und Privatfirmen erledigen einfach jeden Job, mit dem man sie beauftragt. Das ist freie Marktwirtschaft. Und ganz nebenbei führt das auch noch dazu, dass je mehr Vertragspartner mit an Bord sind, desto mehr Daten auch an die Nachrichtendienste fließen.
Lassen Sie uns zum Abschluss noch in die Zukunft schauen. Heutzutage also investieren Regierungen in den privatwirtschaftlichen Bereich und vergeben die Forschung an Unternehmen und private Institutionen. Wie wird all das die Art und Weise verändern, wie Sicherheitsbehörden in Zukunft arbeiten?
Ich glaube, in Zukunft wird sich all das, was wir heute schon sehen, fortsetzen. Das Outsourcing wird weiter fortschreiten. Das heißt, privatisierte Spionage und Überwachung auch und vor allem im elektronischen Bereich wird zunehmen. Das wird für Regierungen immer einfacher, denn der weltweite Markt für solche Dienstleistungen und Technologien wächst rasant. Rund um Washington haben sich bereits heute unzählige Firmen und Beratungsunternehmen angesiedelt, die genau in diese Richtung gehen. In den USA nennen wir die Beltway Bandits, also Stadtrandbanditen. Die meisten dieser Unternehmen kommen und gehen zwar alle paar Jahre, einige gibt es aber schon seit Jahrzehnten. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Privatisierung von Nachrichten und Geheimdiensten enorm zunimmt und auch weiterhin zunehmen wird. Das Problem ist, dass Einrichtungen wie die NSA bereits heute so gut wie keine Einblicke in ihr Inneres erlauben, aber bei den privatisierten Abteilungen ist das noch viel schwieriger, denn die sind überhaupt nicht dazu verpflichtet, gegenüber der Öffentlichkeit Rechenschaft abzulegen.
Obligation for them to cooperate with the public.
Der amerikanische Journalist James Bamford, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das können Sie auch in ganzer Länge und eigentlich noch mal länger in Originallänge auf breitband.deradio.de nachhören, jederzeit. Hier nun gefühlt zumindest ein Ansatz für eine vielleicht ein bisschen bessere Welt.
Über den sich auch Ian Brown von der Oxford University Gedanken macht. Privacy by Design. Dahinter steht der Gedanke, reine Informationsinteressen, und zwar von staatlicher als auch privater Seite, können sehr wohl auch ohne krakenartige Überwachungsszenarien erfüllt werden und mit Schutz der Privatsphäre.
Unsere Kollegin Vera Linz hat mit Ian Brown gesprochen und sich zunächst mal dieses Privacy by Design Konzept genauer erklären lassen.
One of the main principles is that you...
Es geht darum, dass Designer bereits am Anfang der Entwicklung eines Produktes darüber nachdenken sollten, wie man die Privatsphäre des Nutzers schützen kann. Und das natürlich ohne dabei die eigenen Wünsche und Ziele aus den Augen zu verlieren. Man kann Systeme entwerfen, die komplett ohne persönliche Daten auskommen oder Daten verschlüsseln und anonymisieren. Ich erkläre das mal am Beispiel der Mautgebühren, die wir in London haben. Im Moment haben wir überall aufdringliche Kameras, die jedes Auto erfassen, das sich in die Stadt bewegt. Dabei werden die Nummernschilder erfasst und in einer Datenbank wird abgeglichen, ob der Fahrer bezahlt hat oder nicht. Das könnte man aber auch ganz anders, also datenschutzfreundlicher gestalten. Mit Vignetten zum Beispiel, die könnte man mit Geld aufladen und an die Windschutzscheibe kleben. Die werden anonym ausgelesen, während man an einer Kontrollstation langfährt. So könnte man die Zahlung automatisch veranlassen, ohne irgendwas über den Fahrer wissen zu müssen. Die Privatsphäre wäre damit sehr viel besser geschützt.
From a privacy perspective, clearly that's much better protective of driver privacy.
And how difficult or how easy is it to bring this?
Wie realistisch ist es, Datenschutz ins Design einzubauen?
One reason privacy by design is important is once a company or a government has spent a lot of money building a system which isn't privacy friendly, even if there's a big backlash from customers or from voters, from the media, Ein
Problem sind immer die Kosten. Trotz der wachsenden Debatten um Datenschutz in den Medien muss man sich eines vor Augen halten. In London würde der Rückbau der Mautkameras und das Einführen eines neuen Systems wahrscheinlich hunderte Millionen Pfund kosten. Deshalb ist es umso wichtiger, Datenschutz von Anfang an zu implementieren, wo es sich noch realistisch umsetzen lässt. Im Mobilfunkbereich zum Beispiel, da geht es immer mehr um persönliche Daten, vor allem um Aufenthaltsorte, Bewegungsprofile und so weiter. Das ist natürlich sehr praktisch für Nutzer, Kartendienste, Informationen zugeschnitten auf unseren Ort und so weiter. Dafür müssen die Betreiber der Dienste aber gar nicht wissen, wo wir uns aufhalten. Das kann mein Telefon übernehmen. Die Anbieter können einfach alle Informationen bereitstellen und mein Telefon bildet eigenständig die für mich relevante Information ab. Das funktioniert auch ohne, dass der Netzanbieter weiß, wo ich bin. Which is then customizing the data and showing it to you without having to send information about your location
back to a central provider. Wie kann man Unternehmen dazu ermuntern, das Prinzip Privacy by Design einzusetzen?
First of all, individuals who do care strongly about privacy, making it known and buying products that are designed in a privacy-friendly way.
Zuerst mal muss die Aufklärung in Sachen Datenschutz weitergehen. Und als Konsumenten sollten wir uns dafür entscheiden, Produkte und Dienste zu benutzen, die Datenschutz ernst nehmen. Außerdem müssen sich die Technologien weiterentwickeln, sodass Unternehmen datenschutzfreundliche Systeme einfacher integrieren können. Und die Politik muss endlich ein Zeichen setzen. Der Datenhandel ist bei vielen Unternehmen zu einem Businessmodell geworden. Müsste stärker reguliert werden. Ein Beispiel sind soziale Netzwerke. Dort müsste man dafür sorgen, dass bei einem Wechsel zu einem datenschutzfreundlicheren Dienst nicht nur seine eigenen Daten mitgenommen werden, sondern dass auch Schnittstellen bereitgestellt werden. Dass man sich trotzdem noch mit den Freunden unterhalten und austauschen kann, die bei Facebook sind. Ohne diese Möglichkeit werden nur wenige Benutzer überhaupt daran denken, zu einem besseren, datenschutzfreundlicheren Dienst zu wechseln.
Even if they felt the new site was much better on privacy.
So looking at the EU,
mit Blick auf die Europäische Union lassen sich zwei Richtungen beschreiben, wenn es um Datenschutz geht. Zum einen möchte man Privacy by Design und auf der anderen Seite nimmt in der Öffentlichkeit die Überwachung zu. Wie passt das zusammen?
Das Problem ist, dass man in der Politik, vor allem in der westlichen Welt, meistens eine Gruppe hat, der Bürger- und Menschenrechte wichtig sind, und eine andere, große Gruppe, die staatliche Sicherheit als wichtig erachtet. Diese Leute würden am liebsten überall Kameras aufhängen, das Internet überwachen, Geldflüsse einsehen und so weiter. All das für mehr Sicherheit, zum Beispiel um Terroranschläge zu verhindern. Natürlich will niemand einen zweiten 11. September, aber man muss all das gut balancieren. Wir haben ja bereits Gesellschaften im 20. Jahrhundert erlebt, die nur auf staatliche Sicherheit abgezielt haben. Die Sowjetunion zum Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit der Europäer oder Amerikaner in einem System leben will, in dem Sicherheitsbehörden alles lenken. Staaten müssten sehr viel sensibler vorgehen. Man sollte sich lieber um Fälle kümmern, bei denen auch konkrete Beweise oder Anhaltspunkte vorliegen, anstatt einfach jeden Bürger komplett zu überwachen. Außerdem zeigt vor allem unser Beispiel in Großbritannien, dass Kameras nicht unbedingt dazu beitragen, dass Verbrechen zurückgehen. Im Gegenteil. Studien zeigen, dass beispielsweise eine vernünftige Straßenbeleuchtung sehr viel wirksamer ist, um Verbrechen zu verhindern.
Reducing crime and are much less intrusive.
Ian Brown von der Oxford University im Gespräch mit unserer Kollegin Vera Linz über das große Thema Privacy of Design. Und auch das sei hier hingewiesen, kann man nachhören auf breitband.deradio.de.